Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Zweimal in letzter Sekunde ausgeglichen, viele gelbe Karten, reichlich Kopfverletzungen, ja, und ein Elfmeterschießen im Olympiastadion mit Hertha-Beteiligung und auch noch Happy End, das ist doch nicht zu fassen. Hallo Jungs.
Hallo. Hallo.
Die Stimmen sind noch angeschlagen. Herzlich willkommen, Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Ich grüße Fah.
Hallo.
Hallo Khalid.
Servus.
Und auch genesen, für einen Podcast reicht's, hat er gesagt. Hi Flo.
Hallo.
Also Doppelfolge oder Triple-Folge kann man fast sagen, ja. 83. Episode, na klar, Pokalkrimi im Olympiastadion, HSV weggeputzt. Ach, das war einfach gigantisch, episch, würde Khalid
magisch
sagen. Magisch. Ja. Ja, wie im Disneyland. So, und dann schulden wir euch noch zwei Rückblicke. Ja, 5-1-Sieg gegen Elversberg wollen wir hier nicht unterschlagen. Das magere Unentschieden gegen Hannover hingegen schon. Aber auch da werden wir mal zwei, drei Wörtchen noch verlieren. Und wenn dann noch Zeit ist, gönnen wir uns noch das nächste Auswärtsspiel. Ja, klassisch, ne? Das ist eine richtig historische,
ja, schon.
Teams, die da aufeinandertreffen, ne? In Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Liebe Freunde, wer hat denn noch Stimme? Wer ist denn noch am meisten?
Stimmlich bei mir auch eher Katastrophe.
Ja, es gab ja auch viel zu jubeln. Khalid, du hast hinterher geschrieben noch bei uns in die WhatsApp-Gruppe.
Ich habe ja auch überlegt, wann hat man so etwas derartiges schon mal erlebt? Und mir ist ein Spiel eingefallen, da waren wir auch im Stadion. Ich musste noch mal genau gucken, welches Jahr das war. Ist noch gar nicht so lange her, 2019. DFB-Pokal, zweite Runde. Hat jemand... Klingelt es bei jemandem?
Null.
Nee. Null, okay. Es war gegen Dynamo Dresden. Es war auch ein 3-3 nach Verlängerung. Und wir haben auch in der 123. Minute damals das 3-3 gemacht und sind ins Elfmeterschießen gegangen und haben das 5-4 gewonnen. Aber es war natürlich, ja, halt, man ist mit einem blauen Auge davongekommen, weil Dresden halt damals natürlich der krasse Außenseiter war, irgendwie als Drittligist und wir als Erstligist der haushohe Favorit und zweite Runde und so. Aber da waren auch 70.000 im Olympiastadion damals. War halt Ende Oktober, zweite Runde, ne?
Also das habe ich mich gefragt, weil ich kann mich an kein Elfmeterschießen mit Hertha-Beteiligung überhaupt erinnern.
Wir waren da im Stadion.
Was?
Wirklich?
Also ich war auf jeden Fall im Stadion und das heißt, dass mindestens einer von euch auch dabei gewesen sein muss. Aber was ist denn los mit euch?
Ja, hast du schon recht, aber ich krieg das nicht mehr zusammen.
Ja, das wird schon so gewesen sein, wenn Khalid das miterlebt hat.
Ja. Unser Lexikon. Auf jeden Fall war es ja wirklich eine epische Veranstaltung. Ja, es war, müssen wir schon zugeben, jetzt kein wirklich hochklassiges Spiel, ja, aber es war geprägt von Kampf und vor allem irgendwie von einzelnen Helden, die sich immer wieder hervorgetan haben, auch in verschiedenen Phasen des Spiels. Ja, da gehen wir auf jeden Fall ja nochmal drauf ein. Aber unterm Strich kann man sagen, wir können wieder kämpfen, oder? Also das ist ja durch der absolute Wahnsinn. Fah, wie hast du das erlebt?
Ja, war schon verrückt. Also wie du schon sagst, es war anfangs so ein bisschen hin und her. Wir sind dann auch in Führung gegangen und dann wiegte man sich da so ein bisschen schon fast in Sicherheit. Und dann kam der Ausgleich und dann innerhalb der ersten Halbzeit auch noch der Rückstand, wo man dachte, oh Mann, nein. Und man muss ja auch sagen, der HSV hat sich da auch schon Chancen erarbeitet. Die waren schon irgendwie gefährlich, aber irgendwie war es dann doch relativ ausgeglichen und ging immer hin und her. Und ja, so ist dann erstmal die erste Hälfte rumgegangen. Und dann passierte ja auch eigentlich immer relativ viel, muss man sagen. Es gab ja auch Torchancen und Szenen, wo sich Hertha den Ball auch wirklich wieder gut erarbeitet hat. Und aber das Tor fiel halt nicht und die Zeit tickte und tickte und tickte und es wurde immer später.
Oh ja.
Und man dachte sich so, ja, krass Kacke. Also entweder das klappt jetzt noch irgendwie oder das war's gewesen. So, und dann erinnere ich mich an die eine Szene, wo Khabovnik sich wunderbar den Ball erkämpft hat, aufs Tor zuläuft und dann irgendwas total Wildes und Verrücktes macht, jedenfalls nicht richtig aufs Tor schießt. Und man sich dachte, oh nein, was ist denn nun los? Und ach, das war schon aufregend, muss man schon sagen. Und vielleicht auch noch mal ein Wort zu der Stimmung. Also es waren knapp 59.000 im Stadion, viele Hamburger Fans. Ich habe heute irgendwie gehört, dass es wohl fast 20.000 gewesen sein sollen.
Ja, die Zahl habe ich auch gehört, ja.
Ne? Also hat man auch gesehen, es waren viele. Es war ja fast so ähnlich wie gegen den KSC, dass da weitere Blöcke voll besetzt waren mit Hamburger Fans. Entsprechend war die Stimmung. Und dieses granatenmäßige Feuerwerk zu Beginn. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen hat. Wahrscheinlich nicht, oder Flo? Hat man dieses Feuerwerk gesehen?
Doch, das haben sie gezeigt. Ich war wirklich sehr beeindruckt. Ja, ja.
Oh, ey, das war ja wirklich wie Silvester am Brandenburger Tor.
Ey, das habe ich groß neuer auf jeden Fall.
Da habe ich mich gefragt, so, wie haben die denn das ganze Zeug da wieder ins Stadion geschmuggelt? Aber egal, da gibt es verschiedene Theorien zu. Ja, jedenfalls haben wir jetzt nicht nur ein Fußballgott, wir haben auch einen Pokalheld, Fabian Rehse, muss man ganz klar hervorheben, der uns, ich meine, es war 86. oder 87. Minute, dann wieder über die linke Seite sich erneut, wie so oft in dem Spiel, durchgesetzt hat, den Turbo gezündet hat und dann einfach mal abgezogen hat und dann war das Ding drin und dann stand es 2-2 und wir sind alle komplett ausgerastet. Also
es war die 90. Minute
tatsächlich. Wirklich?
Ja, es war wirklich.
Nein.
Auf Knopf. Es war eigentlich die letzte Situation. Klar, wir hatten noch Nachspielzeit, aber.
Ja, ich glaube sogar 7 Minuten, deswegen kommt mir das wahrscheinlich so. Ja, okay. Also jedenfalls, also meine Stimme ist heute noch im Arsch. Ich glaube, allein aufgrund dieses einen Treffers sind alle erstmal komplett ausgerastet. Ja, und dann ging es in die Verlängerung. Nochmal 30 Minuten Extrazeit. Man bekam also was geboten für sein Geld. Die Temperaturen waren ja okay, sage ich mal. Wenn man gut angezogen war, ging das. Also ich habe nicht gefroren. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber das Spiel hat ja auch gar keinen Anlass geboten, irgendwie zu frieren. Jedenfalls sind wir aber wieder in Rückstand geraten. Leider, unglücklicherweise. Und ich glaube, das war in der ersten Hälfte der Nachspielzeit, 107. oder was, keine Ahnung, so in dem Dreh. Und ja, dann war man wieder so ein bisschen down. Also es war ein Auf und Ab und Hertha hat dann nochmal alles nach vorne geworfen und gekämpft und hat dann tatsächlich auch noch in der, war es jetzt die 120. oder
die 120.
Die 120. Okay, also.
Es war wieder die letzte Aktion.
Es ist crazy, wirklich. Also so ein Spiel habe ich auch, ich kann mich nicht erinnern an diese Dresden-Kiste eh nicht, aber egal, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so ein Spiel gesehen habe und dann auch dieses Elfmeterschießen noch hinten dran. Also muss man gesehen haben tatsächlich. Ja. Ne? Sonst kann man nicht nachempfinden, wie das da abgegangen ist und wie emotional das dann auch war, auch danach. Ne? Also Spieler sind ja alle komplett ausgerastet, die wussten gar nicht, wohin mit sich, sind in jede Ecke des Stadions gerannt und also wirklich crazy.
Wahnsinn.
Crazy, crazy.
Wahnsinn, absolut. Also über Rehse können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter auch eingehen. Finde ich ja irre spannend, den mal so in Aktion im Stadion zu erleben, ist ja noch was anderes als im Fernsehen, ne? Weil wenn die Flanke kommt, dann ist ja auch gar kein Fokus mehr auf ihm irgendwie, ne? Aber wenn man den halt komplett mal beobachtet, fand ich irgendwie spannend, wie der halt so mitgegangen ist und in Teilen quasi selbst mit eingeköpft hat, obwohl er ja gar nicht am Ball war. Also er hat quasi so alles mitgefühlt, ne?
Ja.
Und sich natürlich so irre auch geärgert. Und Carly, da können wir gerne mit dir drüber reden. Es kam unglaublich viel über eben die Seiten wieder, ne? Also HSV hat es ja irgendwie gar nicht auf die Kette gebracht, wo andere Vereine ja irgendwie unser System durchschaut haben. Aber der Rehse war ja wirklich on the loose. Wirklich diese Oberschenkel, kommen, glaube ich, da gar nicht mit meinen Armen rum, würde ich sagen. Wie aufgepumpt die waren zum Schluss. Der hat ja ein Ding nach dem anderen reingeschlagen, aber es wurde halt kaum was verwertet, ne? Das ist natürlich immer so bitter. In Teilen würde ich fast sagen, war das schon für ihn so frustrierend, weil du so denkst, ey Leute, könnt ihr da jetzt einfach mal was reinmachen? Ja, bitte. Das Ding landet dort, wo es hin muss, auf deinem scheiß Fuß und du kommst nicht klar damit, ne? Also das muss ja unglaublich frustrieren und dann kriegen wir das irgendwie nicht gebacken, ne? Also gefühlt war der einfach 2 Klassen besser als unser gesamtes Team, ne? Was natürlich das Team stärkt, aber ihn natürlich auch zum Wahnsinn getrieben hat, Carly. Wie sehr hat es dich zum Wahnsinn getrieben, dass wir einfach wieder zu wenig Chancen verwertet haben?
Na, gerade in der zweiten Halbzeit, also so die letzte halbe Stunde hatte ich jetzt vom Gefühl her das so in Erinnerung, dass wir halt wirklich unheimlich viele gute Aktionen und auch Chancen hatten, wo man dachte, boah, der muss doch jetzt sitzen, der muss doch jetzt reingehen, das kann doch alles nicht wahr sein. Bestimmt 3, 4, 5 Aktionen, wo ich dieses Gefühl hatte und ja, da natürlich, das regt einen auf und das regt bestimmt auch einen Rehse auf, aber ich glaube schon, der HSV wusste natürlich, dass wir ein starkes Flügelspiel hatten, aber man muss halt einfach mal sagen, der Rehse war gestern nicht aufzuhalten. Also da Dardai hat ja auch gesagt, ganz lapidar, der hat die Seite auseinandergenommen. Ja, das hat er auch. Also ja, er hat ja teilweise auch wirklich gegen zwei Leute ist der ins Dribbling gegangen und ist natürlich jetzt nicht jedes Mal durchgekommen, aber der hat es halt jedes Mal wieder aufs Neue probiert und dann kommst du halt, dann ist er halt auch mal durchgebrochen oder halt mehrmals durchgebrochen. Also unglaublich, der hat gestern wirklich gespielt, das kann man, glaube ich, auch nicht jetzt in jedem Spiel so extrem erwarten, aber er hat ja auch in den letzten Wochen gezeigt, dass er das in Teilen konstant abrufen kann, von daher, aber das war gestern wirklich schon heftig, muss man schon sagen, also überhaupt nicht zu stoppen.
Ja, er ist also wirklich auch über sich hinausgewachsen, hat ihn natürlich auch belohnt an den richtigen Momenten, das muss man ja dann auch noch schaffen, ne? Nicht, dass man dann irgendwie unglaublich Gas gibt und dann aber ohne irgendwie Brot nach Hause wieder geht. Ja, also das hat er dann irgendwie auch geschafft, aber er ist ja auch noch hinten wieder auch zurück, er hat ja auch zurückgearbeitet, ne? Das konnte man ja auch mal sehen, wie der einfach dauerhaft Gas gegeben hat.
Na, vor allen Dingen ist er ja immer auf Dauerfeuer irgendwie gestellt, wie bei so einem alten Computerknüppel, so, wo die Einstellung zack auf Dauerfeuer, immer Vollgas ja, nach vorne, weißt du, so völlig egal, ob da jetzt zwei, drei Leute sind, absolut furchtlos, ist immer wieder probieren ins Dribbling rein, überlaufen. Und die Pässe sind ja auch, also die Flanken sind ja auch mitunter, das darf man auch nicht vergessen, sind ja einfach mega stark mit Efe und richtig mit Power reingezimmert und halt auch relativ genau. Also das ist einfach gut. Und auch dieses 2:2, also ich glaube jeder, also ich dachte so, Mensch, spiel den Ball ab, wo ist der freie Mann, habe ich geschaut und zack, bumm, der zimmert den einfach ins kurze Eck, ne, wo man eigentlich denkt, ja, oh, eigentlich auch Torwart-Eck, ne, aber ich glaube, der Torwart hat da selber nicht mitgerechnet, das war ja auch ansatzlos, also wirklich krass gut, muss man schon sagen.
Ja, also hat mächtig Freude bereitet, das vor allem auch im Stadion zu erleben. Flo, du warst tatsächlich als einziger von uns zu Hause auf der Couch und hast noch versucht, deine Wunden zu pflegen. Wir waren zwischendurch immer wieder voller Wut und mit geballter Faust dem Stegemann hinterher, ja, unserem Schiri. Das ist natürlich im Stadion immer leicht, ja, da den Teufel an den Hals zu wünschen. War der so schlecht, wie wir alle gefühlt haben, oder haben wir ihm da so ein bisschen Unrecht getan?
Habt ihr auf jeden Fall. Also der hat eigentlich einen guten Job gemacht. Der hat relativ gerecht gepfiffen, fair Was? Gepfiffen. Niemals. Also ich habe da nichts auszusetzen gehabt. Es war so Kleinigkeiten hätte man irgendwie anders bewerten können, aber das kommt im Spiel ständig vor. Nee, also da kann ich euch nicht bestätigen, aber man redet sich ja auch in so einen Rausch, ne, wenn man nebeneinander da und dann in einem Rückstand hinterher. Aber tatsächlich muss ich Khalid ein bisschen beipflichten, die Konsequenz hat bei uns so ein bisschen gefehlt. Der Schiedsrichter hat das relativ konsequent zusammengepfiffen und ich glaube, dass Dardai hat ja anschließend im Interview gesagt, sogar über Rese noch, dass er manchmal den Pass eher spielen muss, wie Khalid das schon angedeutet hat, so nach dem Motto, spiel doch mal ab. Aber offensichtlich glaubt Rese so wenig daran, dass die anderen das Tor machen, dass es einfach selber versuchen muss, ja. Dieser Typ ist einfach nicht von dieser Welt, ja. Zumindest in diesem Spiel nicht gewesen, ja. Er war klassenbesser als das ganze Stadion, ja. Und verdient Spieler des Spiels und ich muss wirklich sagen, dieser ansatzlose Schuss, klar, der war aufgesetzt, schwer zu halten, muss man eigentlich halten, aber ist ja auch egal. Irgendwann musste es einfach klingeln und die Chancen hat er sich erarbeitet. Was ich besonders beeindruckend fand, ist, dass er sich da teilweise schon manchmal aufgestützt hat auf die Knie, wo ich dachte, okay, jetzt wird er demnächst ausgewechselt, der kann nicht mehr. Und dann macht er so einen Lauf in der 120. Minute, ja, und spielt den Ball noch so wunderbar auf den langen Pfosten. Der wusste immer ganz genau, wo seine Mitspieler sind. Und das in vollem Lauf. Ja, da musst du noch eine Übersicht behalten. Das kriegt er absolut hin. Ja, und spielt den Ball auf Kenny und der schiebt den da noch rein. Also da gab es wirklich kein Halten mehr. Ich hätte fast geschrien, aber dann hätte ich meine Kinder geweckt. Ja, also mein Puls war wirklich Dauerfeuer. Und ich habe euch schwer beneidet. Ja, ich muss auch zusehen, dass ich noch mehr Geld eintreibe von dem, der meine Karte gekauft hat. Vielen Grüße an Rafa an dieser Stelle. Zuschlag sozusagen. Das ist ein Spiel, das hätte ich nicht verpassen dürfen und da hätte ich vielleicht auch krank ins Stadion gehen sollen.
Also unter der Woche, 20:45, bei einem Grad, ja, also ich habe auch 15 Mal drüber nachgedacht, ob ich euch schreibe, Leute, ganz lieb, aber habe dann aber wirklich zwei lange Unterhosen übereinander, Thermo-Unterwäsche, ich habe noch so Fußwärmer in den Schuhen gehabt und Skimaske. Also es konnte nicht schief gehen. In Teilen war es mir zu warm sogar schon, ja. Und hab's dann auf keinen Fall bereut, aber nicht während des Spiels sogar, sondern vorher, ne? Als wir dann uns getroffen haben und man wusste, okay, wird ein geiler Abend, irgendwie egal was kommt, dann habe ich es auch nicht mehr bereut. Und wir wurden ja wirklich belohnt, Preis-Leistung für den Ticketpreis auf jeden Fall wieder rausgeholt.
Also ich fand das bemerkenswert, ne? Dardai hat ja tatsächlich El Jindawi gebracht, ja.
Ja. Ja.
Wie der, was der für ein Auftreten hatte, ja. Er hatte ihm ja den Auftrag gegeben, quasi einen Assist oder ein Tor zu machen. Und das hat er auch fast getan. Der hat ja diesen diagonalen Ball quasi quer durchs komplette Olympiastadion direkt in den Fuß von Rehse gespielt, der dann über den Flügel nach innen gezogen ist und diesen letzten Pass auf Kenny gespielt hat. Das musst du auch erstmal bringen, wenn du quasi eigentlich schon fast Fußballrentner bist und nur noch so ein paar Spiele für die Amateure machst, ja, und mehr mit YouTube unterwegs bist. Ja, und dann dieser Elfmeter. Ja, das war der beste Elfmeter im ganzen Elfmeterschießen.
Krass,
muss ich sagen.
Super frech in die Mitte, ne?
Oder in was, die, ne? Mitte unter die Latte. Also das musst du erstmal bringen. Ich hatte bei dem die größte Sorge, dass der verschießen könnte. Nein, nix da. Der hat den sichersten Elfmeter reingedonnert ohne Ende. Und dann hat er im Interview, der war ja völlig neben sich, ne? Da hat er gesagt, wie so ein kleiner Junge, ich habe mir meinen Traum erfüllt und so. Das habt ihr gar nicht gesehen. Das war einfach nur rührend.
Ja, das habe ich mir heute Morgen gelesen. Angeschaut. Ja.
Genau.
Ja.
Und dann hier Christensen, ne? Also kriegt da irgendwas an die Ommel, ja, hat einen Turban. Und nachdem er diese Verletzung erlitten hat, hat er offensichtlich jeden Kopfball genommen, den er nur kriegen konnte.
Wie so ein Magnet war der auf einmal, ne? Dieser Turban.
Ja. Unglaublich.
Ja, aber nochmal zu Jindawi, das fand ich auch spannend. Ich sag mal so, wir haben das ja gar nicht am Anfang so sehr verfolgt. Es ging ja eher darum, hier Social Media Star, 2 Millionen Follower, YouTube und Instagram und so weiter. Der ist ja mit seiner Frau da. Es ist ein bisschen wie die Kardashians von Hertha jetzt so, kann man sagen. Aber super sympathisch, ja, was die da so machen, wenn man das mag, ja. Aber der ist ja super erfolgreich da und will sich da jetzt ja überhaupt nicht mehr darauf reduzieren lassen, ne? Und es war ja so ein bisschen vorurteilsbehaftet, ja, der kommt ja nur, um der Hertha mal ein paar neue, junge, Begeisterte irgendwie zusammenzutrommeln irgendwie. Und dann wird einfach, ne, aus diesem Pechvogel, der hat ja auch irgendwie 1000 Rückschläge erlebt, ne, immer Verletzungen gehabt und sich immer wieder rausgebuddelt, wieder aus den Löchern. Und dann kommt er wirklich in so einem Spiel auch noch zum Zug. Ja, es ist so ein richtiges Fußball-Hertha-Märchen. Super sweet, ja, kann man sich nur freuen. Berliner Junge, super emotional, sieht auch noch gut aus, ja. Kannst du herzeigen. Top Typ.
Irre schnell auch. Ja, der hat einen Sprint hingelegt, da dachte ich so, boah, krass, wie schnell ist denn der? Der fliegt ja fast. Also war schon beeindruckend. Also muss ich auch sagen.
Zum Thema Turban und Verletzung müssen wir nochmal kurz unseren Kapitän, also unseren zweiten Kapitän, zuerst war es ja der Rehse, Leistner nochmal hervorheben. Das ist halt so ein Kampfschwein, ja. Und ich glaube, der zieht das ja irgendwie magisch an, diese Situation, dass er verletzt sein muss auf dem Platz, ne? Also ohne Verletzung kann er nicht runtergehen, weil dann, das ist wie so, wie andere Blut am Trikot haben, muss der irgendwie ein Pflaster oder irgendwas rangetackert bekommen an seine Glatze ran.
Als Innenverteidiger, es gehört dazu.
Der gehört, ja, natürlich, absolut. Also mittlerweile, ich meine, ich glaube, der ist empfindlicher als so ein Billigregal, glaube ich, ja? Also wenn man an den rankommt, platzt da ja sofort irgendwas auf.
Ich war auch überrascht, dass dann Gechter irgendwie raus musste und dann kam er rein und dann hatte ich auch so ein bisschen die Sorge, so hoffentlich ist der fit genug. Da meinte Kali gleich zu mir, naja, sonst würde er nicht im Kader sein. Dann hätte man ihn gar nicht erst in den Kader genommen. Dachte ich mir, ja gut, hast du auch recht. Und dann habe ich den tatsächlich auch intensiver beobachtet und muss sagen, dass er ein sehr solides Spiel gemacht hat. Und als Innenverteidiger glänzt du ja nicht so wahnsinnig. Du fällst ja eher auf, wenn du irgendwelche Fehler machst. Die hat er meiner Ansicht nicht gemacht. Im Gegenteil, hat sich auch immer weit nach vorne eingeschaltet, hat auch einen Mega-Pass auf Rehse gespielt quer übers ganze Feld. Keine Ahnung, wie viele Meter das waren, 50 oder so. Und genau auf den Fuß, wo ich mir dachte, hey, das kann auch nicht jeder Innenverteidiger, hat mich sehr beeindruckt und hat sich ja auch versucht, vorne einzubringen. Und ist auch immer wieder schnell genug nach hinten gekommen. Also ich fand die Leistung extrem solide. Mir ist zumindest jetzt im Stadion selbst, da sieht man viele Sachen nicht, man kriegt keine Replays und so weiter, aber das war eine solide Leistung, war eine gute Leistung.
Er hat ein bisschen Mitschuld am 2:1. Also das war noch nicht so richtig im Spiel, ist ja auch relativ zeitnah nach dem nach dem Wechsel passiert. Und
Flo, was jetzt, war denn eigentlich mit dem Gech? Der, kannst du das kurz
auflösen? Er hatte muskuläre Probleme.
Also so der, früh schon, ne? Das war ja das, sofort irgendwie, ne? Irgendwie.
Ja, es ist halt, wenn du noch nicht richtig warm bist, kann das ja, ja durchaus passieren, dass du dir irgendwie was zerrst oder verkrampfst im Muskel oder so. Ist noch nicht richtig, hat sich vielleicht nicht gut aufgewärmt, vielleicht war er auch ein bisschen übermotiviert, keine Ahnung, hat zu viel gemacht, ich weiß es nicht. War die Ordnung war super gut in der Abwehr und das war echt ein großer Verlust. Und ich glaube, mit diesem Wechsel, mit Leistner ist da auch ein bisschen Unordnung reingekommen. Der Ausgleich war ja doch mehr ein Sonntagsschuss, wobei du sowas natürlich auch besser wegverteidigen musst, da musst du auf den Gegner drauf sein. Aber das 2:1, das darf einfach nicht passieren, das ist so ein klassischer Hertha-Fehler, unsortiert, ein bisschen vogelwild, das hat man auch gegen Elversberg in der Anfangsphase gesehen. Dieses Tor wurde ja zurückgenommen, kommen wir gleich noch dazu. Da ist Öztunali über die Seite gegangen, Kenny war aber in Kontakt und Leistner hat sich trotzdem dazu hinreißen lassen, mit auf den ballführenden Spieler zu gehen, hat aber, ist nie daran gekommen, war aber dann raus aus der Mitte als Innenverteidiger, die Flanke flog rein und damit war Unordnung und einfach einer zu wenig. Ja. Und den Leistner aber, hätten wir gut für die Verteidigungsaktion brauchen können und da war er einfach dann nicht mehr präsent und dementsprechend geht das mit auf ihn, aber letztlich war, wie gesagt, Unordnung in der ganzen Verteidigung und das hat der HSV in dem Moment ausgenutzt.
Aber hätte der Ernst das in der Situation nicht auch anders regeln können? Also das war ja auch so ein bisschen, die Flanke war ja jetzt nicht so scharf und er hat den, er war ja noch am Ball und hat den ja so leicht nach vorne hin abgefälscht, ne? Also
ja, es war eine Ping-Pong-Situation. Es war eine Ping-Pong-Situation, aber es war definitiv ein HSVer frei und ein HSV-Spieler frei und der hätte nicht frei sein dürfen und ich glaube, das ist der Unordnung geschuldet und es kam ja, der Ball kam ja sehr, sehr dicht in den Fünfer rein und kurz vor allem auch, also das war schwer zu verteidigen. Auch für den Torwart war das schwer zu machen.
Flo, willst du nochmal drauf eingehen generell? Wir haben uns lange gefragt, gibt es eigentlich einen VR, ja, einen Videoassistenten? Das haben wir uns echt öfter gefragt, weil es kam irgendwie nie dazu, irgendwas mal zu prüfen. Aber du weißt ja, wir hatten ja eine ganz andere Brille auf. Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Den gab's schon, aber der war nicht wirklich im Dienst.
Also ich hab gestaunt, dass das so schnell weiterging nach dem Ausgleich, nach dem 3:3, weil das war eine Spitz-auf-Knopf-Entscheidung. Das waren, also Kenny war definitiv auf gleicher Höhe mit dem Verteidiger und entsprechend hätte ich gedacht, okay, da muss jetzt nochmal genau kalibriert werden und dass es da so schnell weiterging, lässt vermuten, dass es keinen gab. Es gab aber tatsächlich einen. Aber es ging immer alles relativ schnell.
Okay, können wir also abhaken. Wir haben gedacht, uns wird hier alles, sämtliche Entscheidungen werden hier unterschlagen und überhaupt nicht mehr überprüft, weil es eh keinen gibt, ne? Aber das ist quasi Quatsch.
Wir waren ja auch der Meinung, ein Handspiel gesehen zu haben.
Ja, ja, wir waren ja, Stegemann war ja schon quasi zum Teufel gejagt worden, schon 13 Mal.
Wer hat denn mit der Handspiel?
Christensen. Na, irgend so ein Hamburger halt. So in Strafraumnähe. Also,
diese ganzen Fouls, die außerhalb oder im Mittelfeld passieren, das ist dann im Stadion, glaube ich, sehr Hertha-Brille, weil man sieht dann halt auch nicht, dass die Hertha eben auch gut auf die Socken steigt, weil man das gar nicht so richtig sehen will. Und von daher, also wenn es wirklich, also krasse Fehlentscheidungen gab es nicht und wenn es mal zu Ungunsten der Hertha ausging, dann ging es auch ein paar Mal zu Ungunsten vom HSV aus. Also das war schon, die Schiedsrichterleistung war schon in Ordnung, könnt ihr mir glauben.
Ja, wenn du das schon sagst, dann soll das was heißen. Und die ganzen gelben Karten, die waren alle wegen Meckerns, oder? Also 3 Stück auf jeden Fall.
Da war einiges wegen Meckerns dabei, ja, doch.
Wir haben uns nämlich immer gewundert, dass irgendwelche Spieler Karten kriegen, die an dem Spielgeschehen gar nicht teilgenommen haben. Also an der Szene, wo es dann Foul gab oder so. Ne, Karbovnik hat eine gelbe gekriegt, glaube ich, für Meckern.
Scherhand hat den Ball auf den Boden gefeuert.
Ja, richtig, ja, das war
okay,
auch
das war übertrieben, ey. Aber
ja,
das war übertrieben.
Dafür muss man keine gelbe Karte geben, ja, der Ball ist ja nicht mal weggeflogen.
Ja, gut, aber es geht ja um diese aggressive körperliche Ausdrucksweise.
Wir sind ein Pokalspieler, also bitte. Wir müssen da schon dabei sein,
Ich entschuldige das nicht. Ich hätte die gelbe auch nicht gegeben, aber das Ding ist, das ist halt Regelwerk. Verstehst du? Also, ich meine, wenn der Schiedsrichter sich da nicht an die Regeln hält, dann hat der Schiedsrichter definitiv was falsch gemacht. Das muss er.
Kennst du den Guido privat oder was ist hier los?
Nein.
Das stimmt hier doch nicht.
Ihr werdet staunen, das Spiel war total fair. Also, der Schiedsrichter hatte eigentlich auch relativ leichtes Spiel mit den Mannschaften. Was habt ihr denn gesehen?
Nee, wirklich, das kam anders rüber, muss man sagen.
Ja, wirklich. Absolut. Aber ich glaube, wie gesagt, im Stadion ist man da emotional einfach nochmal ganz anders dran. Aber die, die Szene von Scherhand, die haben wir genau gesehen, weil die direkt vor uns war und das war übertrieben. Also wenn man diese Emotion nicht mehr zulässt, dann können wir gleich einpacken und nach Hause gehen.
Ja, vor allem also hat er niemanden geschadet, niemanden irgendwie...
kein Zeit oder irgendwie Spiel nicht weg.
Ja, deswegen ist es ja umso schlimmer, dass er es macht, weil es diese Regel gibt und weil er das wissen muss. Da hat der Schiedsrichter gar keine andere Wahl. Aber lasst uns bitte nicht mit so Nebensächlichkeiten aufhalten, bitte.
Khalid, willst du nochmal auf die restlichen Elfmeter eingehen?
Ich habe sie ehrlich gesagt sehr genossen. Ich habe die auch im Einzelnen gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das auch wirklich alles so ein bisschen wie in Trance abgelaufen ist. Also ich glaube, nach dem 3-3 kann mich nicht erinnern, wann ich nochmal so geschrien habe, so aus vollstem Halse im Stadion. Und da war das Elfmeterschießen war wirklich... Boah, da war man so voller Emotionen. Ich kann mich echt nur daran erinnern, dass wir alle reingehauen haben. Zwei waren knapp und der Ernst hat natürlich einen super gehalten, aber der war halt auch halb hoch geschossen. Den muss er dann vielleicht auch halten, wenn er die richtige Ecke hat, aber das will man jetzt gar nicht schmälern. Also er hat einen gehalten, wir haben alle reingemacht. Der letzte von Rehse war natürlich auch... Zweimal war der Keeper von HSV an einem wirklich dran, wo es halt auch eng war. Aber hey, wen interessiert's? Also das Glück des Tüchtigen. Von daher.
Ja, absolut.
Also das war tatsächlich der schwächste Elfmeter, der von Rehse.
Ja, oder? Ja.
Aber der von Clemens auch, ne? Da hab ich persönlich richtig Schiss gehabt, weil der Clemens, der war völlig am Ende. Der lief nämlich genau an unserer Seite lang in der Nachspielzeit und der konnte nicht mal mehr rennen. Der musste sich hinlegen, der hatte Krämpfe, der musste ein bisschen nachgedehnt werden, wurde dann auch schon vom Schiedsrichter ermahnt, dass er aufstehen soll und so weiter. Und bei dem war die Luft wirklich komplett raus, aber man konnte nicht mehr wechseln. Wäre gar nicht möglich gewesen. Und dann war ich sehr überrascht, dass er sich als Schütze entweder gemeldet hat oder nominiert wurde oder bestimmt wurde oder keine Ahnung was. Und dachte ich so, what, ey, warum schießt du denn jetzt einen Elfmeter? Du kannst ja gar nicht mehr gerade auslaufen. Und der war auch ein bisschen, also der war nicht besonders sicher, da war der Torhüter auch dran, aber es ist gut gegangen, ja, alles gut. Aber da habe ich Schiss gehabt, gebe ich zu.
Er stand ja fast nur noch, ne?
Also ich habe mich total gewundert, dass der Leistner sich bei der Wahl für die Seite des Marathontors entschieden hatte. Ja, aber offensichtlich hatten die das miteinander schon besprochen vorher. Wahrscheinlich haben die gedacht, nee, so eine Traube an wild gewordenen, frenetischen Fans dahinter, das lenkt uns nur ab. Man muss sich mal vorstellen, wie das in der Premier League oder in einem spanischen Stadion ist, wo die Ultras 2 Meter hinterm Tor sitzen. Da hätte wahrscheinlich keiner getroffen von unseren Hertanern.
Ja, das ist ja auch heftig. Aber Flo, ein letztes Wort tatsächlich zu den Schützen oder zu dieser Auswahl, ne? Also es wird ja natürlich mit Dardai zusammen da irgendwie dann zusammengezimmert.
Die haben, Dardai hat es gesagt im Interview, die haben Elfmeterschießen trainiert und die Jungs haben sich freiwillig gemeldet und offensichtlich ist der Clemens auch ein sicherer Elfmeterschütze. Ich meine, der war drin, der war auch scharf geschossen, der war nicht so schlecht geschossen. Der Torwart hat halt nur die Ecke geahnt, ne? Und genauso gut waren die Elfmeter auch vom HSV geschossen, bis auf den einen von Königsdörfer, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hatte und der hat es halt vergeigt, junger Typ, ne? Also da hätte man sich vielleicht überlegen müssen, ob der Richtige ist, aber wie gesagt, bei uns haben die Jungen auch nicht versagt, also von daher am Alter liegt es vielleicht nicht unbedingt. Und dass Rehse der Letzte sein würde, das war ja, also klar wie Kloßbrühe, ne?
ja, mega cool. Also der Traum lebt weiter, im DFB-Pokal im eigenen Stadion mal im Finale zu stehen. Ja. Übrigens 30 Jahre, nachdem die Bubis damals das Ding klar gemacht haben. Ne. Also es wäre dann auch noch so ein Jubiläum irgendwie. Und mal wieder, wenn man das andere Line-Up betrachtet und vor allem Saarbrücken, die ja so hardcore aufräumen, da, die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit ist so groß wie lang nicht mehr. Ja.
Es sind nur noch 3 Erstligisten dabei. Ja, ne? Also mega. Es ist unfassbar. Ja. Ein Drittligist und der Rest Zweitligisten. Also es ist wirklich, die werden wirklich die Messerwetzen da in den unteren Ligen. Ja. Und so werden sich denken, wer kann uns da eigentlich noch stoppen? Aber das werden die alle denken.
Also der Nikolaus war da. Ne, hat uns wie viele Millionen in den Stiefel gelegt?
1,7.
Brauchen wir keine Spieler mehr verkaufen. Einfach mal gewinnen, oder? Ist so einfach. Es kann plus, so einfach sein.
Plus Stadioneinnahmen. Also lass uns mal hoffen, dass das auch wieder ein Heimspiel wird beim nächsten Mal.
Oh, das wäre schon geil. Egal wer kommt, also.
Da gehen wir wieder hin.
Da gehen wir.
Auf wann gar wäre Fall, das? Das ist im Februar.
Februar, ne? Alter. Ja.
Also da haben wir minus 10 Grad.
Ja, jetzt übertreiben wir nicht. Es war gestern eigentlich auch kalt, aber wir waren halt alle auf 180. Das war das Ding halt, ne?
Also ja, einfach andere
gefroren. Wir ja, kennen auch andere Hertha-Spiele, ey. Da ist es 30 Grad und es kommt einem vor wie minus 10 Grad.
Ja, aber im Februar ist es schon nochmal unangenehmer als im Dezember normalerweise. Ja,
muss nicht.
Jetzt
muss
wart
nicht.
Doch mal ab. Willst du jetzt schon das Ticket verkaufen? Guck mal, du weißt doch nicht mal gegen wen, Khalid. So, also.
Ich würde es halt jetzt noch nicht kaufen.
Ja, geht eh noch nicht.
Kannst du eh nicht, genau.
Genau. Kümmern wir uns um das, was schon gelaufen ist. Und zwar, jetzt gucken wir noch eine Etage zurück. Und Flo, der Einzige, der es wirklich in voller Länge gesehen hat. 5-1. Mal wieder so ein Knaller, ja, im Olympiastadion. Ich meine, Elversberg war jetzt für alle jetzt nicht das Premium-Spiel. Ja? Wir haben jetzt alle nicht laut Hurra gerufen und gesagt, hier, da gehen wir hin. Am Ende hätte man 5 Tore sehen können. War das Spiel so, wie das Ergebnis anmutet?
Nee, gar nicht. Also erstens mal hätte man 7 Tore sehen können. Das erste wurde aberkannt und war für Elversberg. Ja? Da war Hertha in der Phase vogelwild und hatte überhaupt keinen Zugriff auf die Gegenspieler. Und da wusste man auch schon ziemlich genau, warum Elversberg so weit oben steht. Gott sei Dank haben sie sich ein bisschen berappelt und dann relativ schnell ein Tor geschossen. Aber Elversberg ja eben auch noch eins. Ja, Gott sei Dank waren die hinten nicht so sattelfest. Aber die Spielweise von Hertha war nicht zu vergleichen mit der gegen den HSV. Das war wirklich nicht berauschend und das Ergebnis definitiv um einiges zu hoch. Also ein 2-1 wäre gerecht gewesen, glaube ich. Vielleicht auch ein 3-1, aber so richtig überzeugend war das nicht. Und klar, Dreierpack von Florian Niederlechner, der hat einen Lauf. Ja, der weiß im Moment, wo er stehen muss. Hat sich auch gegen den HSV gut eingebracht. Offensichtlich hat es dem, wir haben ihn zu viel gescholten, einfach an Spielpraxis gefehlt. Jetzt ist er da, jetzt hat er einen Bezug zum Spiel. Und da sieht man auch, warum er Stürmer ist. Ja, das waren ja alles keine herausragenden Tore von ihm. Der erste war ein Abstauber, der zweite war irgendwie aus dem Lauf heraus. Torwartfehler eigentlich so im Fallen überraschend abgeschlossen. Der Torwart hat nicht damit gerechnet und lässt ihn durchrutschen und der dritte irgendwie aus der Drehung abgefälscht ins Tor. Aber da muss man ihn trotzdem für loben. Es ist einfach so, wie Stürmer halt knipst. Ja? Also wie einer von seiner Sorte eben knipst. Und dann arbeitet er total viel. Und da müsste sich jetzt in der Phase, in der Tabakovic nicht so richtig zündet, er eine Scheibe von abschneiden und einfach mal ein bisschen mitspielen. Weil das gefällt mir im Moment nicht. Es hat mir auch gegen den HSV nicht gefallen, was Tabakovic so macht. Das ist sehr eindimensional. Er macht immer das Gleiche. Er stellt sich mit dem Rücken zum Gegner und der Gegner weiß ganz genau, er muss ihn ein bisschen treten, er muss ihn ein bisschen schubsen und schon springt der Ball weg und dann hat er nicht. Mhm. Ja, das muss besser werden. Das hat sich in all diesen Spielen eben gezeigt, dass das nicht so richtig läuft. Soll er sich eine Scheibe von Florian Niederlechner abschneiden, der mit seinen gefühlten 38 Lenzen da jetzt plötzlich anfängt, Tore zu schießen. Aber das ist ja das Schöne an der Hertha. Sie muss nicht gut spielen und trotzdem gewinnt sie 1-0 oder gewinnt sie 5-1. Aber sie macht eben auch oftmals so viele Fehler, dass sie eben in Führung ist und dann noch Gegentore kassiert, wie gegen den HSV, gegen Hannover 96. Ne? Und ja, es ist insgesamt alles ein bisschen wackelig. Ne? Es ist alles so ein Phasenspiel. Man könnte dominant sein, man könnte den Gegner beherrschen. Man kriegt es aber nicht für über 90 Minuten auf die Kette. Und das hat man eben in diesen Spielen gesehen. Auch gegen den HSV hat man das gesehen. Vielleicht kriegen wir irgendwann da ein bisschen Kontrolle rein. Das wäre wirklich schön.
Okay, aber Stichwort Tabakovic. Khalid, willst du da nochmal einen Vergleich irgendwie ziehen? Der war ja jetzt vor allem gegen den HSV, also keine Figur, an die man sich erinnert und gegen Elversberg ja irgendwie auch nicht.
Nee, derzeit kein Faktor. Also gegen HSV ist mir das auch eklatant aufgefallen. Viele, viele Ballverluste, hat es auch nicht geschafft, mal einen Ball festzumachen, hat auch nicht so am Spiel dadurch teilnehmen können, wie das ja am Anfang der Saison auch gut funktioniert hat. Und dann, ja, ist halt, also Niederlechner und er sind sich ja dann doch sehr ähnlich in den Anlagen. Es sind halt beides eher Strafraumstürmer, die halt im Strafraum ja sehr stark sind, aber außerhalb zwischen den Strafräumen in der Offensive ja halt wirklich schwierig. Und wenn du dann halt zwei davon auf dem Platz hast, dann fehlt halt sozusagen die Offensive durch die Mitte, was wir ja immer thematisiert haben. Wir haben das halt immer so ein bisschen auch an Niederlechner, weil der neu reingekommen ist, festgemacht. Aber es ist ja eigentlich nicht so. Es geht ja einfach nur darum, dass zwei Stürmer, die sich sehr ähnlich sind, ja dann, wenn sie beide nicht so funktionieren, wenn es darum geht, Bälle festzumachen und die zu verteilen, dass das dann halt äußerst kompliziert wird und wir dann halt immer mehr auf unser Flügelspiel reduziert werden. Und ja, und der Tabakovic, wenn der Niederlechner weiter so einen Lauf hat, und der Previak von hinten da hier anrauscht. Also ich habe jetzt auch gelesen, der Dardai überlegt ja auch in Kaiserslautern zu rotieren. Da kann durchaus passieren, dass der Tabakovic mal auf der Bank sitzt. Und das ist dann halt auch zu Recht. Ich meine, das ist ja das Gute am Kader, dass der relativ tief ist. Man darf ja auch nicht vergessen, wer ja alles verletzt ausfällt. Ne? Zwei Dardais noch und der Ducciak und so weiter und so fort. Winkler hat ja auch gefehlt gegen HSV. Und wir haben halt eine gute Kadertiefe. Und da muss der Tabakovic sich umschauen.
So, Fluppe.
Was für eine Fluppe?
Volle Fluppe. Ja, so wird er genannt. Fluppe wird er genannt. Da sind nicht unsere Spitznamen entscheidend.
Ach so. Nee, Fluppe ist sein offizieller Spitzname. Ja.
Aber er hat gezeigt, dass er es kann. Ne? Also er hat auch einen gefährlichen Kopfball gegen den HSV aufs Tor gebracht, den der Raab, der Torwart von denen, dann gerade so noch rausgekratzt hat. Das müsstet ihr eigentlich ziemlich gut gesehen haben.
Ja, ja.
Aber das war eben so ein bisschen die einzige Aktion. Und als er dann ausgewechselt wurde und Previak reinkam, da kam richtig Dampf rein. Ne? Und er hat in einer Aktion hat er sich auch mal auf den Flügel fallen lassen und hat da ein bisschen mitgespielt und hat dann einen guten Pass nach innen gespielt. Da wurde es auch gleich gefährlich. Und wenn er das mal ein bisschen machen würde, wenn er merkt, dass er keinen Zugriff auf das Spiel hat mit seiner normalen Spielweise, dann würde das alles auch ein bisschen besser aussehen und dann hätte man einfach auch mehr Optionen mit ihm. Und das muss er halt kapieren. Ja, das darf kein Zufallsprodukt sein.
Haben wir das abgehakt, Tabakovic? Und auch vor allem dieses 5:1 gegen Elversberg. Jetzt bleibt noch ein letzter Satz von Fahr. Das gebe ich dir nämlich dieses Tortenstück noch rüber. Unentschieden gegen Hannover. Wir mussten pausieren. Und da entschuldigen wir uns natürlich bei unserer Fangemeinde an dieser Stelle. Ja. Ja, also es war einfach zu viel Ausfälle an unserer Seite, dass es sich einfach nicht gelohnt hat, wenn sich zwei Leute miteinander hier unterhalten.
Maximal zwei.
Maximal zwei, ja.
Und, kleiner Monolog. Hallo. So,
deswegen Fahr unentschieden gegen Hannover. 2:2 war es am Ende. Du hast getippt, ja. 1:1.
Ja. Gut, wusste ich schon gar nicht mehr in dem Moment, wo ich das Spiel gesehen habe. Aber ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht deswegen, weil Hertha eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Das hat mir gefallen, was die gezeigt haben. Hannover hat nämlich lange Zeit keine Sonne gesehen und gar kein Mittel gehabt gegen Hertha. Und wir haben dann auch wieder unsere Tore gemacht. Und ich bin ja immer der Meinung, wenn es gelingt, zwei Tore auswärts zu machen oder grundsätzlich zwei Tore zu schießen, das muss reichen, um den Spiel nach Hause zu bringen. Und das Enttäuschende war, dass es gegen Hannover mal wieder leider nicht geklappt hat und wir noch die Gegentreffer kassiert haben. Und das war dann am Ende echt ärgerlich und enttäuschend und verschenkte Punkte. Und man fragt sich immer so ein bisschen, warum ist denn das jetzt schon wieder passiert? Das war eine wirklich solide, gute Leistung, die sie da gezeigt haben, für die sie sich mal wieder nicht belohnt haben. Und deswegen ärgerlich, schade, jetzt inzwischen nach den weiteren Spielen schon wieder fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber wenn man diese Punkte mal alle zusammenzählt, die man da auf der Strecke liegen lässt, sei es Hannover oder Rostock oder was hatten wir davon noch? Da war doch noch so KSC, richtig, so völlig unnötig. Wenn man das alles mal zusammenzählt, dann würden wir jetzt da oben an der Spitze schnuppern. Und stattdessen wird der Abstand dann doch wieder größer, weil die Mannschaften oben weniger federn lassen und ihre Punkte einsammeln. Und das ärgert mich dann einfach so ein bisschen an der Stelle. Und das ist auch das, wo die Hertha in der Winterpause unbedingt nachjustieren muss, dass diese Fehler da ausgemerzt werden und man so ein Ding dann einfach wirklich mal solide, unaufgeregt nach Hause bringt. Ja, und das war jetzt abschließend zu Hannover nochmal. Also wirklich völlig unnötig, da nur mit einem Punkt nach Hause zu fahren.
Ich will nur einen Satz zu Hannover bitte sagen. Jeder, der es nicht gesehen hat, schaue sich bitte das 1:2 von Hannover an. Das ist wirklich ein Sinnbild gewesen für unnötige, schlechte, schläfrige Verteidigung. Also sowas habe ich selten erlebt. Da ist ein Hannoveraner von der eigenen Hälfte losgelaufen und ist im Endeffekt bei uns im Strafraum angekommen, ohne dass er auch nur berührt wurde. Und das war, ja, also Flo hat es richtig in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, das Spiel war verschenkt. Wir waren 70 Minuten lang die bessere Mannschaft, einfach verschenkt.
Ja, das zweite Tor im Übrigen genauso, das zweite Gegentor, da war der Ball so lange in der Luft, da wurde ein langer Ball aus der Hannover Abwehr nach vorne geschlagen, gefühlt 60, 70 Meter, also da kannst du wirklich zugucken, da kannst du 10 Leute in der Zeit, wo der Ball in der Luft ist, am entsprechenden Landepunkt versammeln, nö, der Ball kommt an den direkt auf den Spieler von Hannover und der kann das dann halt auch irgendwie produktiv verwerten, also auch völlig unnötig, muss man an der Stelle sagen. Dass es nicht gelingt, die Konzentration bis zum Abpfiff aufrechtzuerhalten, darum geht es. Ja, man muss immer auf Zack sein und die anderen Mannschaften, die werfen dann halt alles nochmal nach vorne und dann klappt das ja auch. Haben wir ja gestern bei Hertha auch gesehen, da hat es ja zu unseren Gunsten auch gut funktioniert und da muss man einfach konsequenter bleiben, bis zum
Ende. Aber das haben die ja gar nicht gemacht. Die haben ja gar nicht alles nach vorne geworfen, sondern wir haben die ins Spiel zurückgeholt. Das ist ja, Entschuldigung, das ist ja das klassische Problem, was Hertha immer wieder hat, dass wir tatsächlich den Gegner zurück ins Spiel holen, der gar nicht so richtig möchte. Ich glaube, ich habe irgendwas geschrieben von wegen, die Hannoveraner haben uns eingeschläfert, ja, um uns dann plötzlich wach zu machen mit ihren Toren. Ja? Also das war wirklich, wir haben 2-0 geführt und Hannover hat trotzdem nichts getan. Ja? Und dann, wie aus dem Nichts schießen die Tore, weil wir völlig verpennt sind. Und das sind so Geschichten, die ich nicht verstehe und du fragst dich, warum passiert sowas? Ich glaube, das ist tatsächlich ein Coaching-Problem. Das ist tatsächlich was, wo Dardai auch an sich arbeiten muss.
Oh, da machst du jetzt aber was auf.
Nee, das habe ich schon ein paar Mal, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das ist seine Schwäche, dass er einfach zu wenig Zugriff auf dieses Spiel hat, zu wenig Zugriff auf die Mannschaft hat, wenn die Spiele komisch verlaufen. Denn das war auch gegen den HSV zu sehen. Wir haben 1-0 geführt, haben das Spiel völlig dominiert nach den ersten 3 Minuten, in denen man das Gefühl hatte, dass der HSV was macht. Und dann schießen wir das Tor und plötzlich kommt der HSV auf, ohne großartig wirklich was zu leisten. Die haben jetzt nicht irgendwie super Bayern-Fußball gespielt oder so, aber die hatten plötzlich die Räume. Und das verstehe ich einfach nicht, ja. Also das war völlig unnötig. Klar können wir nicht von 120 Minuten lang Sturmlauf machen, aber wir haben auch in der Verlängerung völlig dominiert, hatten also locker die Kraft, das war ja konditionell auch stark, das Ding noch auszugleichen. Und da muss ein Coach einfach besser Zugriff haben auf das Spiel und muss das Spiel besser lesen oder seine Mitarbeiter müssen das Spiel besser lesen und müssen versuchen, die Leute anders einzustellen, damit die wach bleiben. Ja, also irgendwie, keine Ahnung, wechseln oder mal was reinschreien oder sonst irgendwas. Weil das war gegen Hannover, das war ganz, ganz schlimm anzusehen. So ein gutes Spiel so herzuschenken.
So, jetzt haben wir aber ganz viele Sätze zu Hannover verloren.
Ja, wollten wir eigentlich gar nicht machen.
War eigentlich das Negative jetzt sozusagen am Ende.
Dann reden wir doch nochmal über den HSV. Also.
Nein.
Epischer. Warum?
Epischer Abend. Ja, absolut. Der nächste folgt und darum können wir uns jetzt gerne zum Abschluss noch kümmern, bevor ich hier gleich einschlafe, Freunde. Ich habe immer noch 3 Stunden Schlaf nur im Gepäck, ja.
Reicht doch, was willst du?
Schauen wir auf den Betzenberg, ja, also so ein richtiger Klassiker, zweite Liga Deluxe, FCK, die kommen ja irgendwie auch nicht so richtig in die Puschen, aber trotzdem großer Name. So, Hertha 5 Spiele ungeschlagen und der FCK 4-mal in Folge verloren. Khalid, willst du direkt mal beginnen und uns mal deinen Senf dazugeben, ob das schon richtungsweisend ist? Kriegen die einfach von uns auf den Sack auf dem Betzenberg oder ist das alles gar nicht so easy?
Nee, also auf den Sack kriegen die, glaube ich, nicht. Und easy ist, haben wir ja gesehen, ist kein Spiel in der zweiten Liga. Egal, ob es jetzt Elversberg, Wien, Wiesbaden oder Lautern ist, easy ist kein Spiel. Dardai hat ja schon angekündigt, er wird viel rotieren, also Tabakovic vielleicht mal auf der Bank, er hat sogar gesagt, ein Rese könnte sein, dass der nur als Joker kommt, um da ein bisschen Kraft zu sparen, Kempf kommt wieder rein, Bucalakis wird wahrscheinlich von Anfang an spielen, also Winkler, also es wird einmal gegenüber HSV auch so ein bisschen durchgemischt, finde ich jetzt auch nicht so schlecht, muss man halt gucken, wie frisch die einzelnen Leute sind. Ja, grundsätzlich, Lautern ist 3 Punkte hinter uns, 18 Punkte jetzt, unteres Zweitliga-Mittelfeld. Ja, da Dardai meinte, mit dem Unentschieden wäre er zufrieden, ich nicht. Also ich würde das schon ganz gerne gewinnen, weil wenn wir das auf den Platz kriegen, was wir gegen den HSV und auch in Teilen gegen Hannover und auch Elversberg gesehen haben, dann müssten wir das gewinnen. Und ja, das Flügelspiel ist halt der Schlüssel. Durch die Mitte geht immer noch nicht so viel, aber ich finde auch da, jetzt gegen HSV hat man gesehen, ein Clemens, der macht da immer weiter Fortschritte. Das gefällt mir. Also der spielt auch gute Diagonalbälle. Also da sehe ich schon noch Potenzial. Von daher, also ich bin natürlich immer noch voll euphorisiert von gestern. Und wenn wir das einfach auch emotional und fürs Gehirn, wie Dardai meinte, mitnehmen, dann gewinnen wir das Ding 2-1. Aber es wird halt auch eher ein schwieriges Spiel, glaube ich, mit viel Kampf und Einsatz. Ne?
Florian, der FCK, die haben, ich habe es nur gesehen, weil ich ja mal in Süddeutschland gearbeitet habe, gerade in dieser Region, haben gepostet, FCK gegen den Big City Club.
Ah, die sind halt Hinterwäldler.
Das will ich, da will ich mich jetzt nicht anschließen, weil ich noch viele gute Menschen dort kenne, ja, aber das ist natürlich eine Frechheit, eine absolute Frechheit, ja. Ist es so easy, uns zu provozieren an der Stelle?
Ja, die sind halt nicht mit der Zeit gegangen. Die haben halt nicht mitgekriegt, dass sie selbst nicht mehr in der ersten Liga sind, ne? Und dementsprechend kriegen sie auch nicht mit, dass wir das nicht mehr sind, was die uns da titulieren. Ja, von daher konzentrieren wir uns jetzt einfach auf das Spiel, nehmen die Euphorie einfach mit. Ich meine, man muss ja überlegen, ne? Was wir uns immer wieder gefragt haben, da gewinnt man ein Spielhaus hoch und im nächsten Moment, also hier in der zweiten Liga, und im nächsten Moment spielt man wieder Kacke und fragt sich, warum nehmen die Euphorie nicht mit? Aber das, was wir da jetzt erlebt haben gegen den HSV, das ist ja, das kann man ja vom Gefühl her fast nicht überbieten. Ja? Also das ist ja, da wirst du ja selbst mit Corona nächsten Tag wieder gesund, ja, von dem ganzen Adrenalin. Da muss man dann einfach sagen, jetzt müssen die diesen Schwung mitnehmen, also die müssen sich nicht mal zwingen, sondern die werden diesen Schwung mitnehmen. Alle Wechsel haben gezündet gegen den HSV, jeder hat gut gespielt, selbst der Hussein hat ein starkes Spiel gemacht. Und mit dem durch die Mitte, der Karbovnik, ne, der zieht ja nicht wie der Rehse über den Flügel, sondern er zieht ja wirklich schön nach innen. Den muss der Dardai auf jeden Fall wiederbringen, auch Prevliak muss eine Chance bekommen, der zieht auch ordentlich an und zieht auch ins Zentrum rein. Das sind alles so eine Momente, die du nutzen musst, um einfach weniger ausrechenbar zu sein. Und das gefällt mir bei der Hertha wirklich richtig gut. Zwar schießt Rehse fast alle Tore, aber die restlichen Tore werden eben von unterschiedlichsten Spielern jetzt auch geschossen. Gechter, Clemens und so weiter. Niederlechner hat er jetzt auch oft getroffen. Da muss man einfach sagen, wir sind jetzt gerade wieder weniger ausrechenbar. Und dementsprechend darf er ruhig rotieren. Ja, und ja. Der Betze wird sich umschauen, was der Big City Club sozusagen alles imstande ist zu leisten mit seinen Jungspunden. Vergessen wir nicht, wie jung diese Mannschaft war, die da auf dem Platz stand. Ja, das waren ja alles U21-Spieler, wenn man so will. Und da muss man ganz viele benennen, die da auch noch wirklich eine gute Leistung gebracht haben. Zum Beispiel der Dardai aus der Innenverteidigung, was der für Bälle auf den Rehse geschlagen hat. Das waren ja alle, die kamen ja fast alle aus seinem Fuß. Ja. Also der Betze wird sich schon umschauen, was da auf ihn zukommt. Klar haben die auch im Pokal gewonnen gegen Nürnberg, aber wir sind besser. Wir stehen über denen und wir werden sie schlagen. Ich sage 0-2, also 2-0 für die Hertha.
So, Fahr, der Kicker hat schon geschrieben, Dardai wird drastisch rotieren lassen. Ja? Es geht nach Frische und nicht nach Form. Und da werden sich bestimmt noch einige in der Eistonne befinden. Wie wichtig wäre das denn, jetzt trotzdem irgendwie so halbwegs die Mannschaft aufzustellen, die da jetzt dieses Glücksgefühl hat? Oder meinst du, das überträgt sich auch auf alle anderen im Team?
Also übertragen von der Emotion her mit Sicherheit. Ob sie es dann noch auf den Platz bringen, ist die nächste Frage. Und da wäre es natürlich grundsätzlich besser, wenn man das Personal nimmt, was so gute Leistungen gebracht hat. Aber das wird schlichtweg nicht funktionieren, wenn ich an den Clemens denke. Wir haben es ja schon angesprochen, der da kaum noch laufen konnte. Wird schwer, den halt auch bis Samstag wieder so fit zu kriegen. Von daher kommen wir um die Rotation nicht herum. Ich würde den Scherhand gerne auch nochmal hervorheben. Der hat aus meiner Sicht auch ein wirklich gutes Spiel gemacht und zwar auch nach hinten. Hat defensiv gut gearbeitet, viele Zweikämpfe angenommen und auch gewonnen und ist ja auch immer ein Faktor für die Offensive. Wir wissen, dass er torgefährlich ist, dass er gute Abschlüsse haben kann und auch das eine oder andere Tor schon mal gemacht hat. Könnte also auch nochmal ein Matchwinner werden an der Stelle. Ist ja auch noch jung und hat die Power. Von daher würde ich mir wünschen, dass der auch in der Startelf steht. Und ansonsten, denke ich schon, dass sich das auf jeden Fall auf die ganze Mannschaft überträgt. Der eine oder andere Spieler wird ja auch auf der Bank dann sitzen und vielleicht als Joker nochmal kommen. Und das wird dann schon grundsätzlich funktionieren. Will aber auch nochmal sagen, der FCK hat jetzt gerade den Trainer gewechselt. Das ist ja auch immer so ein Faktor, den man durchaus mitbedenken muss, weil Mannschaften, die dann einen neuen Trainer haben, da auch nochmal so ein bisschen Wind unter den Flügeln kriegen und viele Spieler sich dann unter dem neuen Trainer beweisen wollen und nochmal eine Schippe drauflegen, dann ist der Betzenberg grundsätzlich halt auch eine Fußballhölle. Also da geht's auch richtig rund, der FCK grundsätzlich auch ziemlich heimstark. Also leicht wird es nicht, das glaube ich auch nicht, aber wie Khalid völlig zu Recht sagte, scheint kein Spiel so wirklich leicht zu sein in der zweiten Liga. Von daher glaube ich aber auch, dass wir einen knappen Sieg nach Hause bringen und ich sage, wir gewinnen 2-1.
So, ich will mich jetzt da natürlich anschließen in der Motivation und eigentlich auch noch einen draufsetzen. Also, wie gesagt, ich habe da unten in dieser Ecke gearbeitet lange. Ich kenne den Betzenberg ziemlich gut. Ich war einige Male in diesem Stadion. Ich kenne den Stadionsprecher. Also, ich bin da ziemlich involviert und habe da natürlich schon meine kleinen Scharmützel laufen in dieser Woche. Ja, da gibt es schon diverse Memes und Botschaften, die da hin und her geschickt werden und die wurden leiser seit gestern Abend, ja, und das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl, ja, und klar, ich wäre am liebsten hingefahren, das hat alles zeitlich irgendwie nicht geklappt, am besten hätten wir alle den Koffer gepackt, weil das ist schon eine geile Reise da auf diesen Betzenberg, ich weiß gar nicht, war jemand mal vor euch da oben?
Ja, ich war tatsächlich mal da. Da bin ich sogar noch nach Zweibrücken geflogen. Da gab es diesen Flughafen noch. Die gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Das war also recht praktisch, weil wenn du fliegst, dann geht's natürlich rucki zucki. Ja. Wenn du da mit dem Auto oder Zug bummelst, das ist schon eine Weltreise von Berlin aus. Ja. Aber ich war tatsächlich mal da und habe da, ich glaube, auch ein Pokalspiel gesehen. Lautern gegen Leverkusen oder so.
Mega. Ja. Also diese Stadt ist quasi nur für den Fußball gebaut. Ja, ja. Da ist auch nicht mehr so viel anderes.
Da gibt's nix.
Ja. Das ist im Grunde sehr traurig, aber gleichzeitig auch sehr imposant, ja, weil diese Stadt liebt diesen Verein über alles. Ne? Die sind ja auch durch alles durchgegangen, durch dick und dünn, dritte Liga, wirklich Vetternwirtschaft Deluxe. Also die haben mindestens genau so ein dickes Buch, wie wir da im Schrank liegen, so ein Jahrbuch immer, die mit den verrücktesten Geschichten aus Hollywood. Ja? Wahnsinn, was da so abgeht. Ne? Stefan Kunz ist einfach nur auch so ein Name, der da ja auch nochmal mitregiert hat. Ja? Also diese Menschen, die da hingehen, sind einfach unglaublich fußballfanatisch und genauso zeichnet sich das ja ab. Ne? Das ist ja wirklich ein Betzenberg. Also wenn wir sagen hier Prenzlauer Berg oder so, ja, dann läuft man so ein bisschen hoch. Aber da muss man richtig steil im letzten Drittel auch hochlaufen. Ja? Es ist auch wirklich ein Berg und dann steht da oben manchmal in Eiseskälte dieses Stadion, da zieht es auch wie Hechtsuppe. Ja, die Dauerkarte, das ist es halt. Ne? Mehr braucht es nicht als Lautra. Deswegen finde ich das schon sehr sehr imposant, dieses Kräftemessen, vor allem mit meinem Verein dann dort, wo ich halt so lange auch war. Will ich da sehr gerne erhobenen Hauptes, vor allem mit dieser Euphoriewelle da jetzt wieder nach Hause fahren. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da einfach alle Bock haben, diesen Karren, der jetzt da so auf 180 unterwegs ist, irgendwie hier auf der A2 erstmal Richtung Magdeburg, ja. Wahnsinn. Ich bin euphorisiert. Ich freue mich sehr auf dieses Ding. Einfach historisches Potenzial. Und wir werden da mit einem 3-1 Sieg nach Hause fahren. So sieht's aus, Freunde.
Sehr gut, nehmen wir.
Und dann werde ich den mal schön Big City Club nochmal zurückschicken. Ja, so. Ich glaube, wir haben hier noch Spiele besprochen, oder? Fehlt euch noch eins?
Also das machen wir jetzt immer so, drei Spiele auf Mal, ja, mit einer längeren Pause dazwischen.
Nein! Dafür brauchen wir jetzt auch dreimal so lange.
Oh, Leute.
Ja, nicht ganz, aber doppelt so lange.
Also es ist auf jeden Fall eine Doppelfolge geworden. Vielen Dank für alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ja. Ihr werdet belohnt, wie immer, mit guter Laune und Euphorie und mit dem entscheidenden Kick für den Rest der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Erzählt es gern weiter, wenn es euch gefallen hat. Und wir freuen uns auf einen Sieg auf dem Betzenberg und hören uns nächste Woche wieder. Hau hey, gute Nacht, euer Jürgen. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fah.